Heute zu Gast die Unternehmerin und Partnerin bei einem der größten Fonds Europas, Doreen Huber.
Aber im Grunde genommen, das ist, wie die Zukunft passiert, the future of food sozusagen. Also wie werden die Leute sich ernähren in den großen Cities? Ich sehe, dass die Leute immer mehr diese Convenience-Produkte lieben, jetzt Gorillas und Flink und ähnliche Konzepte, wo du willst immer schneller den Zugang zu deinen Sachen haben. Also die Leute, da gibt's ja sogar schon Konzepte in New York, wo die Wohnungen schon gar keine Küchen mehr haben. Ja, ich kenne gerade in Amerika, in New York, viele Leute, die ernähren sich, die bestellen sich morgens, mittags und abends von den ganzen Lieferplattformen Essen. Und ich glaube nicht, dass sich das noch mal zurückentwickeln wird. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Wir haben ja hier im Podcast ganz regelmäßig und ganz bewusst Hidden Champions der Digitalszene zu Gast. Und diesmal ist es wirklich eine Hidden Champion, nämlich die Doreen, über die kann man das wirklich sagen, in den letzten 20 Jahren Firmen mit aufgebaut, in der ganz frühen Phase investiert auch und war halt dabei bei zum Beispiel Delivery Hero, bei Airbnb, bei Ecomi, dem Website, Siegel-Business, alles Milliardenunternehmen mittlerweile, zum Teil sogar 100 Milliarden Unternehmen wie bei Airbnb. Sie ist damit sicherlich auch sehr reich geworden. Ich habe versucht herauszufinden, wie reich genau, wie so meine Art ist. Ist nicht ganz genau herausgefunden, aber man kann es sich ungefähr vorstellen. Hat in der Zwischenzeit viele Investments gemacht, auch andere Sachen versucht. Nicht alles hat geklappt. Darüber haben wir gesprochen. Mittlerweile, und das ist eine große News, ist sie jetzt Partnerin bei einem großen europäischen Fonds, bei EQT. Die haben einen Venture-Arm mit 6 Partnern. Sie ist jetzt eine der Partnerinnen da. Hat da schon die ersten Investments gemacht. Darüber haben wir gesprochen. Und nebenbei ist sie auch noch Aufsichtsrätin bei keinem kleinen Unternehmen, sondern bei Domino's Pizza und bei Seconomy, das ist Mediamarkt Saturn. Auch da versucht sie mitzuhelfen und haben natürlich über Aufsichtsratstätigkeiten gesprochen. Ganz erstaunlich eigentlich, dass obwohl sie jeweils in einem Sales-Bereich in diesen Firmen gearbeitet hat und da ihre Stärke hat, dass sie als Person sehr zurückhaltend ist und in der Öffentlichkeit kaum auftritt. Ich habe sie dann versucht, im Gespräch zu inspirieren, das zu ändern und auch erklärt, warum ich glaube, dass es eine gute Sache wäre. Werdet ihr gleich hören. Die ganze Podcast-Folge ist übrigens eine Kollaboration mit Finance Forward, unserer Schwestermarke, mit dem Kaspar Schlenk, der da einer der Macher ist. Und der Kaspar hatte auch die Idee zu dem Podcast und ich war dann sogar ein bisschen überrascht, dass ich die Doreen eigentlich gar nicht kannte und fast erschrocken, weil ich doch danach echt beeindruckt war. Und ich hoffe, euch geht's in 60 Minuten genauso. Wer übrigens das ganze Gespräch, es waren in Wahrheit 90 Minuten fast, hören möchte, der kann das tun im Podcast-Kanal von Finance Forward. Da ist heute zeitgleich die Folge erschienen, nur halt in Langform. Jetzt geht's rein in die Kompaktform. Auf geht's!
Hi zusammen.
Hi, freut mich
jetzt. Hallo Doreen.
Du bist jetzt gerade mal in Berlin, hast hier auch deine größten Erfolge gefeiert, unternehmerisch. Lebst du eigentlich auf Mallorca, korrekt?
Genau, richtig.
Seit 2 Jahren?
Seit 2 Jahren, ja.
Und machst von da aus jetzt deinen Job?
Genau, na heute läuft es ja sowieso alles ein bisschen anders. Heute kannst du ja alles über Videocalls machen und von daher, ja, ein bisschen Reisetätigkeit gehört dazu, aber ansonsten alles digital, genau.
Was du genau jetzt so machst, dazu kommen wir gleich. Und wie ist du es geschafft, das quasi diese Mallorca-Situation aufbauen zu können. Fang da mal ganz vorne an und lass uns mal ganz vorne anfangen. Du hast eigentlich untypisch irgendwie eher was Geisteswissenschaftliches studiert und von, zumindest laut Studium, wenig kaufmännischen Dingen dich umgeben.
Genau. On purpose sozusagen, gell? Ja, ich habe mich ganz bewusst, wollte eigentlich ursprünglich auch mal Journalistin werden. Vielleicht klappt es ja irgendwann mit der schriftstellerischen Karriere nochmal in der zweiten Lebenshälfte oder so. Ja, aber es war für mich eigentlich immer klar, nach dem Abi Literatur zu studieren. Also ich habe Literatur, Kunstgeschichte und Medienwissenschaft studiert. Und kam da aber erst durch Umwege hin und habe auch erst angefangen zu studieren, als ich schon meine erste Firma gegründet hatte.
Was war das dann für eine Firma?
Ich habe direkt nach dem Abi, wollte ich von zu Hause ausziehen, Geld verdienen, wie das so war, und brauchte einen Job und habe mit 19 direkt angefangen, bei VeriSign zu arbeiten, was damals ein US-Startup, wenn du so willst. Also sie waren schon Nasdaq gelistet, based in Mountain View in Silicon Valley, also Tech-Startup, die haben Internet-Security gemacht, und bin da durch Zufall im Sales gelandet und hatte nicht mal einen Schimmer, was Startup überhaupt sein soll, und dachte einfach, okay, ich brauche einen Job, ich brauche Geld. Und habe dann angefangen, dort Sales zu machen, auch erfolgreich. Habe dann einige Awards gewonnen. Dann haben die mich eingeladen, nach Mountain View zu kommen und von da ein halbes Jahr im Headquarter zu arbeiten, um zu lernen, wie die Amerikaner Vertrieb machen. Und habe dann tatsächlich die ersten Jahre nach meinem Abi mich wirklich nur auf Vertrieb konzentriert und habe mich immer wieder für mein Studium beworben, bin aber abgelehnt worden, weil mein Abi nicht gut genug war. Und hatte dann eben meine Sales-Karriere, habe dann auch, als ich aus San Francisco zurückkam, hier deren Dachvertriebsteam übernommen und aufgebaut. Und
mit Anfang 20.
Mit Anfang 20, ja.
In Berlin war das dann.
Bei VeriSign, genau.
Aber in Berlin.
In Berlin, ja, genau. Und bei den Amerikanern ist immer nur wichtig, wenn du den Job richtig machst, kriegst du den Job. Also das interessiert die nicht, welchen Background du hast, interessiert die auch nicht, welche Ausbildung du hast. Und von daher hatte ich Glück, war cool, hatte viele Leute, die mich da gefördert haben. Und habe dann mit 23 gedacht, okay, mit meiner jugendlichen Arroganz, das kann ich auch alleine, da mache ich jetzt einfach mal eine Firma und biete das, was ich dachte zu können, also Sales und strukturierte Vertriebsteams aufbauen, biete ich jetzt einfach mal anderen Firmen an. Und habe dann eine Agentur gemacht, die hieß Yields Sales and Services. Und dann haben wir für verschiedene Unternehmen Vertriebsteams aufgebaut. Also immer nur B2B, tatsächlich so ein bisschen Boutique, also nie Consumer, und immer B2B und so E-Commerce- und Tech-Projekte und Produkte. Wir haben zum Beispiel Server, digitale virtuelle Server verkauft und solche Sachen. Und habe dann die Firma aufgebaut und habe dann meinen Studienplatz bekommen und habe dann angefangen, Literatur und Kunstgeschichte und so.
Aber dann mehr schon so als, sozusagen, um dich irgendwie geistig, intellektuell zu fordern, weil das Jobmäßige war dann eh schon klar.
Wie klar ist es mit 23, weiß ich nicht. Also ich wusste ja auch nicht, wo führt es mich hin, und natürlich meine Eltern, die immer gesagt haben, du musst doch noch eine Ausbildung machen, und ich hatte aber wirklich auch Lust, es zu studieren. Und ich hatte auch einige Leute, die dann gesagt haben, ja, was willst du denn damit? Willst du dann Taxifahrer werden? Was ist denn da los? Warum studierst du nicht BWL? Und ich fand es aber cool und es war wirklich toll. Ich musste dann natürlich auch hart hustlen und dann irgendwie das so legen, dass ich dann morgens zu den Vorlesungen gegangen bin oder abends oder immer in der Mittagspause, weil ich mal keine Meetings hatte. Und das war toll. Ich bin dann da hingekommen von dem ganzen Business, Hustle und Bustle, und dann war Licht aus, irgendwie Kunstgeschichte, Bilder, Dia-Show an, und es war einfach toll. Ich habe immer mal überlegt, ob ich nochmal irgendwelche Vorlesungen machen soll, aber naja, wie das so ist, dann schaffst du es nicht mehr. Aber es war cool, war eine coole Zeit.
Hat es dir denn was gebracht, auch irgendwie inhaltlich?
Ja, also ich glaube rückblickend, dass mir das ehrlich gesagt sehr viel gebracht hat. Also Schreiben zum einen, und so in geisteswissenschaftlichen Studiengängen musst du ja nie Klausuren schreiben. Du musst ja immer nur Hausarbeiten schreiben. Also du schreibst, bringst eigentlich konstant Gedanken auf Papier und immer 25 Seiten und 25 Seiten in jedem Seminar eigentlich. Und ich glaube im Literaturbereich, also einerseits den Skill, mich auszudrücken und zu schreiben und Sachen irgendwie zu Papier zu bringen und viel über Sachen nachzudenken. Und im weiteren Sinne natürlich, dass du irgendwann checkst, alles, was du lernen willst, steht in Büchern. Also du musst, das war so für mich irgendwie so ein erhellendes Erlebnis zu sagen, so, warum, du musst eigentlich nichts studieren oder du musst auch nicht BWL studiert haben, um eine Firma zu leiten. Du kannst auch einfach, du kannst dir alles aneignen heutzutage, und gerade heute mit Podcasts und Videos noch viel mehr. Also eigentlich so, das Wissen ist da draußen, geh und hol's dir. Das war so für mich eigentlich so der Kern von Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte auch. So das ganze Designempfinden und Ästhetikempfinden, was ich mag und was ich glaube, was mir auch liegt, habe ich auch aus dem Studium.
Und wie ging es dann weiter nach dem Studium?
Wie ging es weiter? Also ich habe dann irgendwann, meine Agentur hatte ich dann ein paar Jahre und habe dann irgendwann gemerkt, okay, wir sind super, wir liefern tolle Erfolge, aber wenn du ein Agenturgeschäft hast, ist immer das Harte, du bringst Company Value, du partizipierst aber nicht am Company Value, weil du ja keine Anteile hast. Und das war dann irgendwann so, dass ich dachte, so immer wenn wir toll performen und verdienen eine gute Provision, dann kommt der Auftraggeber wieder und sagt, ja, jetzt müssen wir nachverhandeln, jetzt gibt es weniger. Und dann dachte ich irgendwann, nee, das ist irgendwie doof. Ich möchte gerne mich auf ein Produkt konzentrieren und irgendwie da Teil davon sein und eine Firma aufbauen. Und habe dann die Ecomi-Gründer Gunther und Michael kennengelernt, die Anfang 20 damals waren, tolle Idee hatten, aber kein Geld und auch noch nie irgendwas, sozusagen keine Sales-Erfahrung, Sales-Know-how.
So eine Bewertungsplattform für verschiedene Produkte.
Genau, wir haben damals, es war damals 2008 rum oder 2007 sogar, tatsächlich ging es darum, Bewertung wie nach dem eBay-System auf E-Commerce-Shops zu holen, was es nicht gab. Also in eBay also wusstest
ein Siegelbusiness.
Ein Siegelbusiness. Naja, nicht unbedingt ein Siegelbusiness, sondern tatsächlich User-Generated Content. Also wirklich ein Vertrauensbusiness eigentlich, ja, wo du gesagt hast, okay, das war damals noch so die Zeit, als meine Mutter mich fragte, kann ich denn hier meine Kreditkarte eingeben, was heute sich niemand mehr fragt. Aber das war damals, hast du dich gefragt, okay, kann ich diesem Online-Shop, der Rucksäcke verkauft, kann ich dem vertrauen? Woher weiß ich, dass ich dem vertraue?
E-Commerce ist heute sehr erfolgreich, ne?
Genau, es ist eine sehr erfolgreiche Firma. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir kriegen Equity an der Company und dafür stelle ich dir ein Sales-Team zur Verfügung. Also so dieses Sweat Capital eigentlich, ja, Services for Equity. Und dann haben wir angefangen, für Ecomi Vertrieb zu machen und haben dann ganz eng zusammengearbeitet, auch in einem Office gesessen, haben dann recht schnell gemerkt, okay, das ist ein super Produkt, wir lieben das, es geht richtig ab und haben dann immer mehr von meinen Teams sozusagen auf Ecomi dedicated. Und haben dann irgendwann, habe ich meine Firma an Ecomi verkauft. Also wir haben sozusagen gemerged. Wir haben alle externen Projekte, die wir hatten schon über 100 Leute, abgestellt und haben dann alle Ressourcen auf Ecomi gegeben und haben dann richtig Gas gegeben, haben Investor an Bord geholt und dann...
Und das war ein Deal, wo du dann sozusagen Anteil an Ecomi bekommen hast oder
genau.
Cash bekommen hast?
Nee, ich habe Anteil an Ecomi gekriegt.
Und die hältst du heute noch?
Nein, die habe ich verkauft, als Goldman eingestiegen ist, ein paar Jahre später.
Okay.
Genau.
Das war Secondary.
Genau, genau.
Und war dann so ein Deal, damit bist du ja wahrscheinlich schon Millionärin geworden.
Also war lukrativ und hat mich auch in die Lage auf jeden Fall versetzt, dann meine ersten Angel-Investments zu machen. Zumindest war ich so frei, dass ich dann mehr aussuchen konnte, was ist mein nächster Schritt, was mache ich. Und dann war es auch nicht mehr so wichtig, ob ich ein Studium habe oder nicht.
Ich meine, du stehst Bescheid, aber du hast ja dann eine Firma mit 100 Leuten verkauft an ein sehr stark wachsendes Startup,
ja,
bei dem dann nachher Goldman eingestiegen ist. Also ich meine, jeder, der jetzt so dieses Zusammenspiel hört, da wirst du jetzt nicht 500.000 Euro bekommen haben, sonst wärst du in der Verhandlung nicht so gut.
Ja, es war, wie gesagt, hat sich gelohnt. Aber es hört sich jetzt auch so shiny an. So shiny war das damals nicht, weil tatsächlich wir über 9 Monate einen Investor gesucht haben. Keiner an uns geglaubt hat. Keiner dachte, dass das irgendwas ist, womit man Geld verdienen kann. Und wir haben vorhin schon gesagt...
und dann kam Goldman.
Dann kam Goldman. Nein,
so als, naja, das war... Keine Ahnung, die Ahnung.
Dazwischen steckt irgendwie ein paar Jahre harte Arbeit, aber ja, dann irgendwann kam Goldman, was cool war. Aber es war hart. Also 2008, wenn du heute mal guckst, wie das Ökosystem funktioniert, wie viel Geld im Markt ist, wie viele Investoren hier in Deutschland am Start sind, das war damals einfach nicht so. Es war hart. Also wir haben wirklich viel auch privates Geld reingeschoben, immer wieder so kurz vor der Pleite, okay, nochmal kurz was nachgeschossen und dann, Gott sei Dank, haben wir Tengelmann damals begeistern können und Tengelmann Ventures, der Christian Winter, hat dann in Ecomi investiert, ja.
Und dann bist du aber irgendwann da raus und dann genau. Zum nächsten Abenteuer.
Genau, ich war ja dann in diesem ganzen Konstrukt mit meiner eigenen Firma, mit Yields, mit Ecomi über 5 Jahre und war dann Ende 20 und dachte so, okay, jetzt irgendwas Cooles musst du jetzt nochmal machen. Und auch wieder, bei mir ist in meinem Leben viel so durch, weiß nicht, ob man da Zufall dazu sagen kann, aber zumindest sind so Opportunities aufgetaucht von meiner Nase und ich habe gedacht so, okay, das finde ich jetzt cool, das mache ich. Und da hat mich ein Geschäftspartner angesprochen, für den ich damals Vertrieb gemacht hatte mit meiner Firma und meinte, wir machen hier eine neue, coole Firma, wir verkaufen Pizza online und wir brauchen hier einen CSO. Hast du Lust, da dabei zu sein?
Also Chief Sales Officer.
Genau, Chief Sales Officer. Und ich hatte ja nun viele, viele Jahre Sales gemacht und das war eigentlich perfekt. Und ich habe ja nur E-Commerce-Produkte und wirklich Techie-Produkte gemacht und musste erstmal so ein bisschen drüber nachdenken. Okay, Pizza Online, Konsumermodell, was ist das, was bedeutet das für mich eigentlich? Und habe dann das Team kennengelernt und die hatten ja Lieferheld oder Delivery Hero wirklich erst kurz vorher gegründet, also vielleicht 2-3 Monate vorher gegründet. Und fand das Team aber so grandios und die haben mich beeindruckt, begeistert. Das war einfach toll, war ein richtig, richtig toller Spirit. Und
war schon der Niklas Östberg dabei, der heute der CEO ist?
Der Niklas ist ein bisschen später dazu gekommen. Es war ja sozusagen Lieferheld, war ja die, die deutsche Gründung, die ursprüngliche deutsche Gründung.
Also und Lukas, Claude,
Nikita, Fabian, Kolja, genau, das war Markus Fuhrmann, das war so das Ursprungsteam. Und habe dann gesagt, okay, ich komme, alles klar und bin dann als Geschäftsführerin und CSO, Chief Sales Officer eingestiegen und dann kurze Zeit später, als wir dann auch mit Delivery Hero sozusagen zusammengegangen sind und das ganze internationale Geschäft gemacht haben, auch war ich dann COO für alle Operations
zuständig. Auch hier bist du wieder relativ bescheiden, denn es gibt ja so viele Leute, die irgendwie qua LinkedIn oder irgendwie eigene Aussage oder so Gründer oder Mitgründer von Delivery Hero, Lieferheld irgendwie sind. Da fallen mir bestimmt 10 Namen ein von dem Gesamtkonstrukt. aber du claimst das nicht, obwohl du ja auch schon, wenn du da Geschäftsführer in der ganz frühen Phase warst, fast sagen könntest, du warst so nach 8 Wochen Mitgründerin.
ja, stimmt. Ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Männerding, ne? Sich dann mal den Stempel direkt drauf zu drücken. Nein, wie gesagt, für mich war es einfach nur cool, dabei zu sein und ich gebe da nicht so viel auf. Weder auf Titel noch auf Founder hier, Founder da. Ich finde es auch manchmal ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt, wenn jemand, der dann irgendwie 3 Jahre später kommt, dann irgendwie sagt Co-Founder, was ja heute manchmal auch heißt, für immer, die irgendwie schon ewig alt ist. Nee, aber wie gesagt, ich war da in der Geschäftsführung, war ganz von Anfang an mit dabei.
Aber hattest auch Anteile?
Ja. Hab sogar als Angel investiert, ja.
Das heißt, du hattest dann in der damaligen Phase dann irgendwie ein paar Prozente?
Ja. Genau. Okay.
Und hat sich gut entwickelt.
Ja, hat sich sehr gut entwickelt.
Das war den Bugs.
Ja, genau. Also nee, ist eine Wahnsinn-Story. Ich erzähle immer ganz gerne, dass wir, als wir es gegründet haben, wenn du heute hörst, Gründer natürlich oft den Investoren so die Milliarden-Story pitchen und wir damals gesagt haben, also es wird ein richtig gutes 100-Millionen-Business und das war für uns riesig, unvorstellbar riesig. Ja. Und wir dann später irgendwann, als der Niklas, ich erinnere mich auch noch, der kam dann irgendwann mal an und war dann am Businessplan, wie immer. Und dann stand da irgendwann die Milliarde und wir so, nein. Das kann nicht sein. Kontrollier nochmal die Formel. Aber ja, es war damals, also die Milliarde war eine unvorstellbare Größe.
Also die Umsatzmilliarde, ne?
Ja.
Mhm. Wie lange hat es gedauert? Von 0 bis 100 bis 1 Milliarde Umsatz?
Ach, das weiß ich.
Aber ein paar Jahre, 4, 5 Jahre.
Ja.
Und heute ist es ja durchaus turbulent. Also nein,
warte mal, vielleicht hat es nicht mal 4, 5 Jahre gedauert. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Müsste ich jetzt mich nochmal hinsetzen und ausrechnen und die letzten Sachen. Mittlerweile ist ja über 10 Jahre her.
Aber also man hat ja eine wahnsinnig trotzdem Erfolgsstory. Ja. Auch wenn jetzt in den letzten Monaten wieder Diskussionen da waren, weil es natürlich der Weg in DAX, dann war es während Corona super erfolgreich. Ich glaube, 30 Milliarden wert oder sowas zwischenzeitlich.
Ja.
Und jetzt ist es wieder runter. Also fast 70% letzten Tagen, Wochen verloren. Bist du ein Aktionär?
Nein.
Und wann bist du ausgestiegen?
Ich bin relativ kurz nach dem Börsengang tatsächlich ausgestiegen. Also wir hatten ja Lockup für ein halbes Jahr ungefähr und habe dann meine Anteile verkauft. Also ich bin ganz gut im Food-Segment auch aufgestellt, aber mein Anspruch als Angel-Investor ist nicht Public Market Value oder ich meine, klar, ich habe meine Aktien und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, ich bin seit ich mein erstes Angel-Investment gemacht habe, sehr. Also in den ersten Jahren war ich all in Tech. Also alles war wirklich, fast mein ganzes Geld habe ich immer nur in Angel Investments gesteckt und wieder ins Ökosystem reingegeben. Erst später dann mal angefangen, ein bisschen zu diversifizieren und so weiter und Immobilien und Aktien und so weiter. Aber ich habe so viel Exposure einfach in Tech und in Startup Investments, dass ich nicht noch im Aktienmarkt in die ganzen Tech-Aktien, die deutschen Tech-Aktien halte.
Wie schaust du dann auf die Firma? Weil da scheiden sich ja auch in Berlin ziemlich die Geister dran. Die einen sagen, das wird für immer Geld verbrennen und die anderen sagen, ja, wenn es mal groß wird, dann kommt das schon und je nachdem, wie der Börsenkurs ist, ist dann die eine Fraktion lauter oder die andere. Wie siehst du das?
Also ich bin grundsätzlich total bullish auf den ganzen Foodmarkt. Wenn du dir das wirklich anguckst, wenn du dir nicht den Aktienkurs von heute oder morgen anguckst und der ja nun auch wirklich immer psychologiegetrieben ist, einer sagt, was Covid-Gewinner, Covid-Verlierer, ist ja auch im Moment wirklich sehr volatil über die ganze Covid-Zeit. Aber im Grunde genommen, das ist wie die Zukunft passiert. The future of food sozusagen. Also wie werden die Leute sich ernähren in den großen Cities? Ich sehe, dass die Leute immer mehr diese Convenience-Produkte lieben. Jetzt Gorillas und Flink. Und ähnliche Konzepte, wo du willst immer schneller den Zugang zu deinen Sachen haben. Also die Leute, da gibt es ja sogar schon Konzepte in New York, wo die Wohnungen schon gar keine Küchen mehr haben. Ja, ich kenne gerade in Amerika, in New York, viele Leute, die ernähren sich, die bestellen sich morgens, mittags und abends von den ganzen Lieferplattformen Essen. Und ich glaube nicht, dass sich das nochmal zurückentwickeln wird. Ich glaube tatsächlich, dass in diese Richtung die Menschen sich ernähren werden, in den großen Städten, wenn die Menschen arbeiten, wenn tatsächlich dann noch immer du hast 2 arbeitende Paare in der Familie und so weiter und so fort, da gibt es ja ganz viele gesellschaftliche Entwicklungen, weswegen ich overall denke, auf jeden Fall, also solche Konzepte wie Food Delivery wird immer, immer populärer werden, meiner Meinung nach. Also ich glaube nicht, dass es nochmal weniger wird, warum sollte es, ja?
War das für dich das Life-Changing Investment, also dieses Delivery Hero Erlebnis, ich meine, wenn man überlegt, der Börsengang war ja auch schon so 7-8 Milliarden Firmenwert und du bist dann jetzt quasi eingestiegen in der Phase, wo es jetzt noch ganz wenig war. Da werden deine Anteile natürlich ein bisschen verwässert gewesen sein. Und das heißt, du wirst jetzt nicht 1% von 10 Milliarden gehabt haben oder sowas, aber trotzdem wahrscheinlich so krass, dass man danach denkt, okay, jetzt ist es eigentlich gut.
Ja, ja, war life-changing, aber nicht nur, ganz ehrlich, nicht nur finanziell, weil ich meine, natürlich ist es schön, finanziell unabhängig zu sein und Geld zu haben, aber ganz ehrlich, war nie mein Anreiz. Ich war nie so ein geldgetriebener Gründer, war auch nie, also siehst du ja alleine an meinem Studium, ja, wenn ich tatsächlich gesagt hätte, mir wäre es nur um Geld gegangen, dann wäre ich auf eine wahrscheinlich der tollen Business-Unis gegangen oder so. Das war toll und es war auch rewarding und die ganze Reise war irre, und was ich da gelernt habe mit dem Team zusammen, was wir aufgebaut haben in den Jahren. Und natürlich umso cooler, dass es dann so eine tolle Story geworden ist mit dem Börsengang. Es war ja auch einer der ersten europäischen oder deutschen Börsengänge von einem deutschen Startup. Auch das macht mich total stolz, ja, dass wir da einen Beitrag geleistet haben, dass heute vielleicht einfach mehr Investoren in Europa und in Deutschland investieren, weil die sehen, ja, Unicorns können auch aus Deutschland kommen oder aus Europa kommen und es sind nicht immer nur die großen US-Companies, die erfolgreich sind. Also sowas motiviert mich mehr als tatsächlich das nur heißt, die dicke Zahl.
Deine 0,1% waren dann gar nicht so wichtig.
Weil die waren schon wichtig. Man sollte auch durchaus für sich gut verhandeln und gucken, dass man da ordentlich entlohnt wird. Ja? Insbesondere als Frau, weil ich tatsächlich auch oft sehe, dass die Frauen schlechtere Deals als die Männer haben. Okay. Aber ja, ich bin happy. Also hat sich gelohnt, war cool.
Genau, nochmal kurz zurückzukommen zu dem sozusagen Delivery Hero als Geschäftsmodell. Eine der zentralen Thesen ist ja, dass wenn man irgendwann mal ein Monopol hat, dass man dann ja quasi bessere Margen auch durchsetzen kann. Und das hat sich ja in der Vergangenheit noch nicht so richtig bewahrheitet, weil dann immer neuere Modelle und neuere Angreifer wieder kamen, zum Beispiel Volt und Co. oder dann die Quick-Commerce-Anbieter, die du auch schon erwähnt hast. Wie siehst du das dann im Abgleich zu dem großen Trend, der vielleicht eintritt, aber am Ende stellt sich ja trotzdem die Frage, rechnet sich das irgendwann, auch wenn die Leute tatsächlich so bestellen?
Ja, ist richtig. Also tatsächlich sind ja die ganzen Food-Modelle schmalmargig, ne? Und insbesondere, wenn du sagst, dass du den ganzen Logistikpart noch dazu rechnen musst und du wirklich auch die Fahrer tatsächlich haben musst, die das ausliefern. Du musst die Infrastruktur zur Verfügung stellen, auch in diesen Low-Zeiten, wo nicht so viele Leute bestellen. Natürlich bestellen alle zwischen 12 und 1 und irgendwie ab 18 bis 20 Uhr ihre Pizza. Dann brauchst du die ganze Power eigentlich. Und du musst aber trotzdem irgendwie die Mitarbeiter vorhalten über den ganzen Tageszeitraum und so. Ja, da sind tatsächlich viele Sachen, die auf die Marge drücken und die sicherlich hart sind, im Management das so zu drehen, dass es profitabel ist. Ich weiß, wir haben tatsächlich damals bei Delivery auch viel rumgeschraubt an den Zahlen und wie können wir es machen, und wir können Märkte, wir konnten damals zeigen, dass Märkte profitabel funktionieren für Delivery. Und natürlich, Niklas hat eine krasse Wachstumsstrategie, aber ich bin auch tatsächlich von der ganzen Delivery-Strategie, ich bin ja nicht mehr Teil des Managements, bin kein Aktionär Klar. da mehr, bin auch, das ist jetzt nur noch meine persönliche Meinung sozusagen, wie ich die Firma bewerte. Wie gesagt, ich finde es ein cooles Team, eine coole Firma. Ich würde mich freuen natürlich, wenn sie irgendwann auch mal in die Gewinnzone gehen würden. Und ich glaube, ab irgendeinem Punkt kommt schon für eine Firma der Größenordnung, muss da das Umdenken passieren. Ne? Da musst du vom Startup-Mindset ein bisschen weg und musst du einfach zeigen, dass du Gewinne machen kannst. Also das glaube ich schon, dass der Druck steigen wird. Auch im internationalen Vergleich mit DoorDash schon so.
Weil es ja jetzt für den ganzen Markt und für den ganzen Angel-Investments in dem Food-Bereich ist es ja sicherlich jetzt ein wichtiger Referenzpunkt, dass man sagen kann, okay, die haben es geschafft, und was hat das für Implikationen für auch andere Geschäftsmodelle?
Ja, wobei, wenn du dir andere Food Companies anguckst, ich bin ja im Aufsichtsrat von Domino's Pizza, und das ist ja, wir sind kein Aggregator, aber wir sind natürlich, wir produzieren Pizza, liefern die Pizza selber aus, haben auch die Fahrer, und Domino's ist ein hochprofitables Geschäft. Ne? Also du kannst das schon profitabel hinkriegen, so ist es nicht, auch auf internationalem Scale. Aber die Aggregatoren natürlich diesen Trend der Digitalisierung, der dann natürlich auch wiederum diese ganzen Food Player unter Druck setzt, weil die natürlich lange den Trend verschlafen haben und nicht mitbekommen haben, oh ja, das ist sozusagen ein Digitalunternehmen auf dem Vormarsch, was mich unter Druck setzt, weil die am Ende meine Kunden mir wieder zurückverkaufen. Ja?
Wie kam es denn mit Domino's? Also haben die dich angesprochen nach dem Motto, du kennst dich ja aus in dem Segment, willst du nicht bei uns in den Aufsichtsrat?
Ja, genau. Also es war tatsächlich so, Domino's ist ja, Domino's Pizza Enterprises ist ja gelistet in Australien, und die haben aber 11 internationale Märkte. Also einige davon hier in Europa, zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Benelux, sind alles Domino's Pizza Enterprises Märkte. Aber auch Japan, Taiwan und Australien, Neuseeland natürlich. Und die brauchten einfach jemanden, der vielleicht dieses frischere Digital-Mindset reinbringt. Mega tolle Firma, richtig cooler CEO, der das schon seit 35 Jahren macht. Also so ein richtiges Urgestein.
Aber nicht der Gründer.
Ist der Gründer. Aber du musst wissen, bei Domino's ist es so, Domino's ist ja ein Franchise-Modell. Das heißt, er ist nicht der Gründer von Domino's, von der Marke overall, weil die Marke Domino's sitzt in den USA, ist auch da gelistet. Aber die machen dort nur Domestic und alle anderen Lizenzen verkaufen die international. Und Domino's Pizza Enterprises ist sozusagen der größte internationale Lizenzpartner von Domino's.
Aber wir reden das schon trotzdem von einer Firma, ich glaube so 8, auch 9 Milliarden wert ungefähr, ne?
Genau.
Und da, okay, da bist du also im Board?
Genau. Also Domino's Pizza Enterprises sind 5 Milliarden wert.
Okay, mhm. Okay, okay.
Aber die Amerikaner sind ein bisschen mehr wert. Also da liegst du mit deinen 8 bis 9 Milliarden richtig.
Ah, okay, da hatte ich sogar falsch recherchiert. Mhm. Okay, und das machst du schon seit ein paar Jahren?
Seit 2 Jahren, ja. Ein bisschen über 2 Jahren.
Mhm. Mhm. Und das ist, da gibst du dann das Wissen rein, logischerweise, was du jetzt irgendwie aus der Delivery Hero Zelle hast?
Genau, also du hast ja bisher als Aufsichtsrat sozusagen verpflichtet, die Shareholder zu vertreten in gewisser Weise und auch zu schauen, was macht das Management, ist es gut, willst du dazu was sagen, musst du dazu was sagen? Also bist ja eigentlich ein Kontrollinstrument und sollst ja nicht, bist ja nicht operativ tätig, darfst du auch nicht. Aber du willst natürlich immer Impulse liefern. Du willst sagen, guckt euch doch mal das an, habt ihr den Wettbewerber schon mal gecheckt, guckt mal, wie der das macht oder aus den Aggregatoren, die legen Fokus darauf. Also immer wieder challengen und da einfach sozusagen digital den Ball ins Rollen bringen und ein bisschen mehr die Meinung, die digitale Meinung im Aufsichtsrat stärken.
Hast du nicht aber selber überlegt, eine Domino's-Filiale aufzumachen? Das ist ja wirklich, du kannst ja einfach ein Franchise aufmachen, das ist ja eine super profitable Sache. Also wenn man da so eine Lizenz bekommt, ich habe das mal angeschaut, das ist ja wirklich eine Lizenz zum Gelddrucken.
Ja, also wenn du es gut machst. Also du musst es wirklich operativ, dann da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen. Also ich glaube auch hier, wenn du es nur als Finanzinvestment siehst, da sind schon einige Franchisees auch gescheitert. Aber wenn einer richtig Bock hat und das richtig mit Leidenschaft macht, kannst du sehr reich damit werden. Ja, das stimmt.
Kannst du auf Mallorca dann.
Ne? Ja, genau. Allerdings gehört Spanien noch nicht zu GPE. Also das ist wieder ein anderer Lizenz.
Was macht so eine Domino's-Filiale, für, also wenn du so einen Store hast, quasi was...
Na, du kannst, ist immer schwer zu sagen, ja, wie viel du da am Ende rausträgst. Also richtig spannend wird es erst eigentlich, wenn du so 5 bis 10 Stores hast. Hm. Und dann kannst du aber durchaus schon, damit kannst du auch Millionär werden. Hm. Ja.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten 3 Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-der-deutsche-buchstabe-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast. Ich habe gehört, es ist sogar so, dass dann immer am Monatsende der Umsatz runtergeht, weil dann die Leute tatsächlich kein Geld mehr haben und es erst am Anfang des Monats wieder hochgeht. Weil, also ich meine, Domino's wird ja auch stark genutzt von Leuten, die
ja.
Jetzt halt nicht, also die sagen, sehr stark so auf ihre Monatseinkommen angewiesen
ja,
sind.
Ja, klar. Das ist ein Massenmarktprodukt, das muss man ganz klar so sagen. Ne? Also es ist jetzt nicht Shiso-Burger, wo ein Burger, weiß ich nicht, 10 Euro kostet, sondern es ist tatsächlich ein erschwingliches Massenmarktprodukt für die Pizza, für den, wenn du dir selber mal was gönnen willst, einfach, oder ein Freund von mir sagt immer, die Hangover-Pizza für den Morgen danach oder so. Genau. Aber es ist wirklich sehr, also hat mich nochmal total inspiriert. Einfach, guck mal, ich habe ja Food vorher nur digital gemacht. Immer, wie verkaufst du ein Produkt digital? Aber da wirklich zu sehen, wie kaufen die Produkte ein? Wie funktioniert da Nachhaltigkeit? Wie kriegen die den Spirit auf diese ganzen Franchise-Nehmer sozusagen, dass der rüberschwappt, dass der Funke überspringt? Ja, das ist schon ziemlich cool.
Aber dir ging es ja dann so weiter, also noch bevor du da jetzt sozusagen zu diesen Aufsichtsratstätigkeiten gekommen bist, du bist ja noch bei Techonomy auch noch, müssen wir darüber sprechen, dass du dann irgendwann bei The Real Hero trotz dem Wachstum rausgegangen bist.
Genau, bin dann rausgegangen nach knapp 3 Jahren. Ja.
Warum?
Ach, das ist immer so schwer hinterher zu sagen, ist jetzt schon so viele Jahre her. Nee, aber ich hatte damals einfach Lust, auch nochmal was anderes zu machen. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen als wahrscheinlich so ein bisschen eine Gründerkrankheit oder vielleicht bin ich es persönlich, weiß ich nicht. Aber ich bin sehr neugierig und ich habe schon Lust, auch verschiedene Dinge mir anzugucken und verschiedene Dinge zu sehen. Und ich staune auch immer, wenn ich jemanden mal kennenlerne, der irgendwie zum Beispiel bei Domino's sind tatsächlich einige Leute schon seit 15 Jahren oder 20 Jahren, dann denke ich immer so, oh Gott, du bist ja für die bist du ein Jobhopper oder so. Aber nee, ich hatte Lust, einfach nur mal andere Sachen zu sehen. Und ich hatte damals dann das Angebot mit einem Geschäftspartner von mir eben in San Francisco oder in US mehr zu machen. Also das heißt, mehr auf die Investor-Seite zu gehen und US-Startups zu unterstützen, zu internationalisieren. Und ich bin einfach ein Operator bei Hart, ja. Also solche Sachen war ja auch bei Deliveroo, bei Ecomi, das sind so wirklich Dinge zu strukturieren, aufzubauen, gerade in dieser krassen Wachstumsphase. Das ist einfach, wo ich meine Energie draus ziehe und was ich immer cool fand. Und das war, hat mich damals einfach.
Was war das für eine Firma dann?
Das hieß ja damals Springstar. Habe ich mit dem Olli Jung zusammen gemacht. Und der Olli Jung war ja maßgeblich daran beteiligt an der Airbnb-Internationalisierung. Und Airbnb und Deliveroo sind ja so relativ zeitnah international gegangen, in die ganzen Märkte gegangen. Und den Olli kannte ich schon eine ganze Weile und auch das Team von Airbnb. Als Olli sozusagen mit seinem Team rausgegangen ist und die Airbnb-Internationalisierung quasi abgeschlossen war, der war ja sehr großer Investor mit dem Klaus Hommel zusammen bei Airbnb, hatte er natürlich einen Wahnsinns-Track-Record in San Francisco sich aufgebaut. Ne? Die ganzen großen Investoren, Sequoia, Andreessen, kamen alle zu ihm so, Olli, okay, wir haben hier noch andere coole, vielversprechende Firmen. Welche davon kannst du uns helfen zu internationalisieren? Und das war sozusagen meine Challenge, als ich mit ihm da angetreten bin, dass wir gesagt haben, okay, wir investieren in junge US-Startups. Also war für mich auch damals eine tolle Opportunity, überhaupt an die ranzukommen. Kannst ja als Deutscher, kommst du nicht so einfach an coole US-Firmen und kannst da rein investieren, weil dein Geld brauchen die im Zweifel erstmal nicht. Aber mit der Value Proposition zu sagen, okay, wir sind erfahrene Operator, also wir können internationale Märkte eröffnen, was tendenziell für die Amerikaner manchmal eine Challenge ist, weil die immer sehr, sehr viele Jahre in ihrem Domestic-Markt sind und dann schon recht groß sind, wenn sie internationalisieren. Es war eine gute Value Proposition. Da sind wir in gute Deals reingekommen und haben dann zum Beispiel, welche Firma haben wir internationalisiert? Haus.
Das also Haus mit Z am Ende.
Genau, mit Doppel-Z. Genau, dieser große Marktplatz für Interior und Design. Dann haben wir einige Investments gemacht. Ich habe damals in JPO investiert, auch im Reviews- und Ratings-Segment. Die sind jetzt mittlerweile über 1 Milliarde bewertet. In RRC, das ist ein Online-Marktplatz und eine App für Kunst. Cambly, die machen sowas ähnliches wie Preply, also sind auch ein Online-Marktplatz für Language Learning, für Teacher. Lauter coole Geschäftsmodelle.
Aber in Airbnb hast du nicht investiert?
Doch.
Auch?
Ja.
Damals auch?
Ja.
Wow, du hast ja eine Wahnsinns-Trefferquote. Immer.
nee, also das Ganze, also ja, ich habe ein paar sehr, sehr gute Investments gemacht, aber ich habe auch oft daneben gelegen. Ja?
Wo lagst du daneben?
wie gesagt, ich will jetzt da nicht irgendwie welche...
Nicht nachtreten.
Nein, das ist auch schade, weil wie gesagt, ich habe ja, das kannst du wirklich nicht wissen. Ja? Also du versuchst dir ein Gründerteam auszusuchen, was du cool findest, versuchst dir einen Markt auszusuchen. Ich habe zum Beispiel ein Startup auch in Amerika investiert und die haben Logistik gemacht. Die haben den ganzen, aber vor 10 Jahren schon, also es ist wirklich lange her oder vor 8 Jahren, die haben den Logistik-Part gemacht für Restaurants. Und eigentlich sowas wie...
Deliveroo, oder?
Nee, die haben aber, die waren selber kein Marktplatz. Die haben tatsächlich, die haben die Fahrer eingestellt und wollten halt diese Logistik für die Restaurants anbieten, on scale sozusagen. Aber dadurch, die haben halt gesagt, wenn ich für 10 Restaurants mit den gleichen Fahrern arbeite, dann kann ich das ja viel besser utilizen sozusagen, dass ich also nicht so viel Downtime für die Fahrer habe. Hat trotzdem nicht funktioniert, ja. Aber es war ein guter Gedanke und ich dachte, ja, okay, das macht total Sinn. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Und in diesem ganzen Food-Spektrum hätte es eigentlich einen super Bedarf dafür gegeben. Aber wie es manchmal so ist, die letzte Finanzierungsrunde nicht funktioniert. Und dann musste der Gründer leider den unangenehmen Anruf machen. Ich habe leider dein Geld verloren.
Aber sag mal, bei Airbnb, war das dann auch noch diese Sweat-Equity oder hast du da wirklich auch Cash investiert?
Cash investiert.
Und da reden wir dann schon auch von 6-stelligen Summen. Ich meine, da kommst du ja nicht mit 50.000 Euro an, da kommst du dann schon mit Millionen an oder so?
Nein. Ich bin wirklich in dem, auch tatsächlich die Tickets, die ich investiere, sind irgendwie so weiß ich nicht, zwischen 50.000 Euro und 200.000, 300.000 Euro. Also so in dem Dreh.
Also als Business
Angel. Ich will schon noch als Angel wahrgenommen werden. Also ich würde jetzt nicht 1 Million irgendwo rein investieren. Also es ist wirklich frühphasig. Bei Airbnb war es tatsächlich ein bisschen später, weil ich die Möglichkeit hatte und dann einfach Leute kannte. Aber normalerweise wirklich bin ich als Angel ganz früh dabei.
Aber es ist trotzdem dann bei Airbnb dann 100x oder wie ist es dann gelaufen?
Nee, 100x ist es auch nicht gewesen. Aber irgendwie, ja, vielleicht 30 oder so.
Ich meine, wenn man da jetzt 100.000 investiert und dann 30x, ist ja schon mal nicht so schlecht. Ne?
Ist schön. Genau. Aber die, wie gesagt, im Moment ist es ja alles auch ein bisschen schwierig mit dem Börsengang. Mal gucken, wie sich da der Markt so entwickelt. Aber ich glaube auch einige Companies, die vorhatten, dieses Jahr an die Börse zu gehen, die überlegen sich das vielleicht nochmal.
Wie viele Angel Investments hast du denn mittlerweile so insgesamt in deinem Portfolio?
Ich habe 40 aktive Angel Investments in meinem Portfolio.
Aha.
Genau.
Und das ist dann so von dann ganz großen Sachen, die jetzt schon irgendwie sofort secondary fähig wären, die sofort verkaufen können, also liquide handelbar wären.
Habe ich auch schon gemacht. Also muss man auch machen. Also finde ich, wenn du irgendwann ein Portfolio hast, und ich habe das ja auch nie geplant, dass ich jetzt hier ein größeres Portfolio aufbaue. Das ist so natürlich entstanden. Und zwar immer auch hier wieder so, ich denke immer so, wenn das Leben dir so eine Opportunity zuträgt und du läufst mit offenen Augen durch die Welt, dann siehst du, hier ist jetzt eine tolle Möglichkeit und ich nutze die Möglichkeit. Und so ist es passiert. Also war auch nie auf der Suche nach Angel Investments oder bin hinterher und habe geguckt, dass ich irgendwo mit reinkomme. Das war dann immer, jemand hat mir ein Intro gemacht oder ich habe einen tollen Gründer kennengelernt, habe gedacht, oh ja, das finde ich toll, da möchte ich gerne dabei sein und habe dann committed, dabei zu sein. Und so ist auch diese Zahl über mittlerweile auch 10 Jahre, wenn du es runterrechnest aufs Jahr, das ist ja auch nicht ein Angel Investment im Monat, das sind dann halt eine Handvoll im Jahr maximal. Und mehr kannst du auch nicht machen, weil dann wird es ja schon...
Was war denn der größte Hit?
Der größte Hit war tatsächlich Delivery Hero, wo ich ja, wie gesagt, auch als Angel investiert habe am Anfang. Dann Volocopter von Lukas, Drohnen-Startup lief sehr gut. Jotpo.
Da bist du auch ausgestiegen, ne? Die haben jetzt ja im Moment so ein bisschen Schwierigkeiten.
Nee, ich bin nicht ausgestiegen. Da bin ich noch da drin. Okay. Da bin ich noch dran. Ich glaube auch dran. Ich glaube auch, dass da auf jeden Fall wir da noch einiges sehen werden. Also ich glaube, Mobility und Electrification of Things und solche Sachen finde ich super spannend. Aber habe ich ja zum Beispiel auch mit dem Background gar nichts damit zu tun. Fand es einfach cool. Fand das Team toll. Und fand die Idee toll, fand es visionär und dachte, okay, du kannst ja auch, ich finde auch immer schade, wenn du nicht in Innovation investierst, du willst ja auch nicht nur immer in den nächsten Klamotten-Online-Shop oder so investieren. Also ich finde es auch cool, wenn es mal so ganz andere Sachen sind.
Mhm. Das heißt, also Delivery Hero war das Beste und dann Volocopter war auch
cool. Volocopter, Jotpo, wie gesagt, Jotpo war ich wirklich ganz, ganz früh mit dabei. Die lustigerweise kennt man die hier gar nicht so, obwohl der Founder, das ist eine israelische Firma und der Founder ist relativ früh nach New York dann gezogen und hat dort das Headquarter aufgebaut und die haben sich ganz stark auf den US-Markt fokussiert, aber die sind mittlerweile auch über 1 Milliarde bewertet. Also
gehört,
ja, ich würde sagen, vielleicht so fünf Sachen von den 40, die dann tatsächlich auf über 1 Milliarde gegangen sind in den letzten 10 Jahren.
Aha. Und dann bist du jeweils immer rein, als die dann so 10, 20 Millionen wert waren oder sowas.
Mhm. Ja.
Okay, und dann hast du trotzdem, nachdem du ja schon so viel erfolgreichen Track Record hattest und auch schon so viel Geld verdient hattest quasi, dich entschieden, nochmal was Eigenes zu machen.
Mit Lemon Cat meinst du?
Ja.
Ja, genau. Ja, ja, das war für mich eigentlich eine lustige Erfahrung.
Also am Ende ein Catering-Unternehmen.
Plattform.
Plattform. Es war eigentlich wie Delivery Hero. Also mein Gedanke war damals, okay, den B2B-Markt, den hat noch niemand erschlossen. B2C war eigentlich schon Commodity, war Standard. Jeder wusste dann, okay, die Marktplätze, die es gab, da bestelle ich meine Pizza, meinen Burger und so weiter online. Aber wie funktioniert das im Büro? Da hast du auch Catering, du hast Häppchen für Meetings, du hast irgendwie Firmenveranstaltungen, du hast halt ständig auch Essen, was da konsumiert wird. Und es war eigentlich bei Delivery Hero immer ein schlechtes Experience. Wenn du bei so einem Player bestellst, kriegst du irgendwie 5 Pizzaboxen oder du kriegst irgendwie Asia in irgendeiner öseligen Plastikverpackung, wo schon die halbe Soße rausläuft und so weiter. Und dachte so, nein, das muss man irgendwie nochmal optimieren und das muss man besser machen. Und habe dann Lemon Cat gegründet und das war ein Online-Marktplatz für die Catering-Industrie, die genauso fragmentiert ist eigentlich wie die Restaurant-Industrie. Genauso großer Markt, war auch 6-7 Milliarden Markt. Aber schwierig, B2B ist schwieriger als Consumer.
Was waren da die Probleme? Also es war ja so ein großer Hype. Ich war damals bei Gründerszene und da war jeden zweiten Tag, gab es irgendwie eine News, hier wieder ein neuer, wieder ein neuer Catering-Anbieter genau. Oder Catering-Plattform gegründet.
Ja.
Und dann wurde es irgendwie über die Jahre auch schon vor Corona so ein bisschen ruhiger um die. Und dann man hörte auch von Problemen. Was waren da die Schwierigkeiten?
Na, ich glaube, die Hauptschwierigkeit war tatsächlich, dass auch wie bei Delivery Hero am Anfang, auch du musst schon einen bestimmten Anteil Geld in so einen Markt investieren, um eine Awareness zu schaffen, auch für den Markt, für diese ganz offline arbeitenden Leute. Die Restaurants haben ja, bevor wir damals kamen, haben die auch alle mit Zettel und Stift, du hast angerufen, hast gesagt, ich hätte gerne die Nummer 37, ja, okay, wie ist ihre Adresse? Und dann haben die das alles aufgeschrieben. Und bei den Caterern funktioniert es heute noch so, dass die alle mit E-Mails rumhantieren. Wenn du ein Office irgendwie anfragt nach Catering, dann machen die immer jedes Menü wieder neu für jedes Office. Da ist nichts strukturiert, hast du kein ordentliches System oder POS-System, was denen dann auf Knopfdruck so Angebote ausspuckt oder so. Und das war tatsächlich schon so ein kritischer Punkt daran, dass wir gesagt haben, wir setzen das User-Frontend vorne ran und ab jetzt können alle Offices schön bei uns Catering bestellen. Das ganze Backend war aber nicht digitalisiert. Also mussten wir dann anfangen, wir haben bei Lemoncat zum Beispiel ein Software-as-a-Service gebaut, Caterdesk hieß das, was eben auch erstmal versucht hat, das Backoffice und die ganzen Operations der Caterer zu digitalisieren, dass die überhaupt mit unserem Frontend dann wieder kommunizieren konnten. Ne? Und bei Delivery Hero war natürlich ab einem bestimmten Punkt so viel Geld im Markt, dass diese ganzen POS, iPad, POS-Systeme, diese Digital-Zahlsysteme und so, die sind dann natürlich als Teil dieses Ökosystems wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und das war gut, ne? Also, weil durch die konnten dann auch so Aggregatoren diesen ganzen Restaurantmarkt digitalisieren, ne? Und das ist halt einfach bei der Catering-Industrie viel zäher und viel langsamer, weil du einfach natürlich nicht so ein Massengeschäft mit Fernsehwerbung draufsetzen kannst und so weiter. Aber ich bin auch nach wie vor überzeugt, auch diese Industrie muss sich digitalisieren. Es geht gar nicht anders. Also schau mal, nochmal in 5 oder 10 Jahren, da die neue Generation der Caterer, man muss ja auch mal sagen, da kommen ja die Millennials nach und die ganzen Jungen, die sind ja auch nicht für immer, das sind die 50, 60-Jährigen, die das heute machen. Und die fangen bestimmt nicht nochmal an, da irgendwie mit Stift und Papier ihr Business zu managen. Und die gucken dann direkt, was gibt's für eine Software für Caterer, so nach dem Motto.
Also, hast du ein paar Jahre gemacht, dann
und dann verkauft, ja genau.
Das war dann wahrscheinlich ein kleiner Exit.
Genau.
An einen Wettbewerber.
Genau, wir sind zusammengegangen mit Rocket Internet.
Und du bist ja noch raus zu dem Zeitpunkt?
Genau.
Was war dann so ein Zeitraum in deinem Leben von 2, 3 Jahren oder so?
4 Jahre habe ich es gemacht, ja.
Okay.
Genau.
Aber so, okay, also, aber am Ende würdest du sagen, war gut investierte Zeit oder hättest du das lieber gespart?
Gute Frage. Nein, es war eine coole Zeit. Also ich glaube, ich habe ehrlich gesagt mit jeder Firma, die ich gemacht habe, bin da mit dem Herzen sehr eng dran. Und fand es auch super, super traurig, als dann Covid kam. Und ich hatte mich als Gründerin total gefreut, dass ich es geschafft hatte, zu fusionieren mit damals war es ja Caterwings und Eat First. Also Rocket hatte vor, sozusagen ein Roll-up zu machen, hatte diverse internationale Wettbewerber gekauft. Auch in Frankreich hatten wir einen Player gekauft, wollten sozusagen alle diese Catering-Industrie, diese einzelnen Wettbewerber zusammenbringen, ein tolles Produkt bauen und dann vielleicht auch an die Börse bringen. Also es waren schon große Pläne und ich hatte mich richtig gefreut, dass der Deal geklappt hat und auch für meine Mitarbeiter. Aber als dann tatsächlich Covid dafür gesorgt hat, dass wirklich Homeoffice war, es hat ja da, also da ist ja der Umsatz natürlich runtergebrochen auf, weiß ich nicht, 10% des Umsatzes, wie er vorher war. Und das war traurig. Da mussten natürlich dann auch einige Mitarbeiter gehen und so weiter. Und das schmerzt dann schon.
Aber gibt es Unternehmen noch? Also diesen Zusammenschluss gibt es
ja noch? Ja, den gibt es tatsächlich noch. Eat First heißen die. Und die kannst du Catering und alles Mögliche für deine Events bestellen. Und ich hoffe, dass sie irgendwie wie der Phönix aus der Asche irgendwann wieder auferstehen, wenn die Regularien das erlauben, ne? Also wenn Leute wieder zurückkommen ins Office, wenn Events wieder stattfinden und ich meine, jetzt siehst du ja langsam, dass da wieder was passiert, ja, und ich glaube, das schlägt sich auch im Umsatz natürlich bei Eat First nieder, aber es war eine harte Zeit, glaube ich, auch, wie gesagt, fürs Management da 2 Jahre oder länger durchzu.
Und du hast auch keine Anteile mehr, sondern du hast damals...
Doch, ich habe auch noch Anteile.
Okay. Mhm. Okay, okay. Also das heißt, das war dann ein Exit gegen Anteile? Mhm. Okay, dann müsstest du ja wirklich doppelt am Herzen liegen.
Ja, mir liegt total am Herzen, na klar. Also bitte bestellt dort.
Genau, wir wollen ja heute auch über deinen neuen Job sprechen. Und zwar wirst du Partnerin bei EQT, einem ja relativ großen Namen in Europa, ein schwedischer Fonds, der Private Equity macht, aber halt auch im VC-Geschäft sehr groß dabei ist. Du hast jetzt gerade schon gesagt, so, du bist Operator bei Hart und hältst es eigentlich nicht lange in einzelnen Stationen aus. VC ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Du stehst an der Seitenlinie und musst lange dabei bleiben, um eine Konstanz für so einen Fonds zu haben.
Erstmal Glückwunsch. Also ich meine, ja. Kasper sagt das hier gar nicht so sachlich. Das ist ja schon wirklich ein krasser Job. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Frauen in Deutschland in so Partnerpositionen bei großen VCs, oder Kasper? Sind nicht so viele bekannt.
Genau, es gibt einmal La Familia natürlich mit 2 Partnerinnen und dann bei Speed Invest gibt es eine Partnerin, aber sonst gibt es wenig. Ja.
Also schon, und dann wirklich ein internationaler Big Name. Glückwunsch und ja, ich würde noch ergänzen die Frage, wie es dazu gekommen ist. Also wie kam das?
Oh Gott, ja, wie ist es dazu gekommen? Also war ein längerer Prozess tatsächlich, auch für mich natürlich ein gedanklicher Prozess. Ich war, als ich Lemoncat verkauft hatte und dann eben mich eher so auf Aufsichtsratssachen fokussiert habe, schon eigentlich einige Zeit so am Überlegen, was ist eigentlich für mich der nächste Schritt. Und ich war mental natürlich so ein bisschen... Wie das so ist als Unternehmer, ja? Machst du jetzt nochmal eine neue Firma oder nicht? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich möchte kein neues Startup mehr machen. Also für mich ist jetzt so eine neue Lebensphase.
Weil?
Ich spüre es nicht, weißt du? Also jedes Mal, wenn ich eine Firma gemacht habe in der Vergangenheit, habe ich irgendwie dieses Desire gespürt, ich will jetzt nochmal was machen. Und ich wusste das auch immer sofort, mache ich nochmal was und das nächste Mal mache ich. Nee, ich möchte, bin jetzt in einer anderen Phase. Und habe nicht mehr dieses Desire, jetzt eine neue Firma zu gründen. Und ich sehe auch, das hat auch ein bisschen was mit Impact zu tun, weil ich für mich zu dem Schluss gekommen bin. Und das ist eben auch so der Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich möchte gerne bei EQT dabei sein. Ich möchte mehr Impact haben. Und ich habe den Eindruck, dass ich in einem VC, wenn ich Gründer mit Kapital unterstützen kann und mehr Gründer dabei supporten kann, erfolgreich zu sein, mehr Impact haben kann, als ich das haben kann, wenn ich eine eigene Firma mache.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Und trotzdem, wie geht's, was ist schon statt? Also du kanntest die EQT-Leute schon oder die haben dich dann angeschrieben?
Genau,
oder
EQT war natürlich ein großer Name. Also ich kannte natürlich EQT Ventures und wusste, was sie machen und hatte auch ein bisschen verfolgt. Die haben ja ein paar coole Foodtech-Investments auch gemacht mit FOMO hier aus Berlin, die diesen sozusagen Käse ohne Kühe herstellen, also über so einen Precision Fermentation Prozess sozusagen Milchproteine herstellen, was ganz cool ist. Also diverse Themen haben die in dem Bereich gemacht, auch Curb Food, so ein Dark Kitchen und so weiter. Also waren die schon auf meinem Radar, fand ich die ziemlich cool. Und ich fand EQT immer cool, weil ich mag den Spirit, den die haben. Es ist ein sehr nordischer, bescheidener Spirit, sehr kulturorientiert, aber trotzdem sehr performanceorientiert. Aber die sind eben nicht so laut. EQT geht nicht raus und sagt, wir sind die Besten, die Tollsten, sondern die sind es einfach. Die liefern ab, die machen ihren Job. Und das ist eigentlich, wie ich auch bin, ja, so von der Person her, was ich mag. Und das hat mich beeindruckt. Und
wie viel Assets under Management haben die? Das ist immer so der Kennzahl in der Industrie, um zu zeigen, wie groß man da ist. Was ist das?
Genau,
so?
Also wenn du EQT Ventures dir anguckst, unseren Venture-Fonds tatsächlich, dann haben wir 1,2 Milliarden. Und dann gibt es sozusagen EQT als großes Konstrukt, wo du auch, du hast einen Public Value Fund, du hast einen Growth Fund und so weiter. Da hast du über 60 Milliarden under Management.
Okay, das heißt, die Venture-Fonds immer so 600 Millionen groß.
Mhm.
Und da hast du dich jetzt auch einkaufen müssen oder wie kommt man da rein? Ich meine, oder gibt es jetzt irgendwie, also wenn man sowas macht, dann will man ja auch irgendwie da auch, ne, gerade bei dir jetzt, partizipieren. Du wirst ja dann nicht gegen ein normales Angestelltengehalt machen, nehme ich an.
Ja, du kriegst ja Carry als Partner.
Mhm.
Genau, also du partizipierst an allen Investments, die der Fonds macht.
Aber das heißt, du musst da jetzt kein Geld investieren, um daran den Job machen zu können?
Die Partner investieren auch Geld, ja.
Okay, das heißt, dann... Aber das Fundraising hast du nicht gemacht, sondern es war schon da.
Genau, achso, du meinst das. Ja, genau, das Fundraising ist tatsächlich schon... der Fund war da, genau.
Das ist ja für dich ganz praktisch eigentlich. Ne? Das halt, andere haben das Geld schon irgendwie sozusagen eingesammelt von Geldgebern und du bist jetzt sozusagen das Geld ausgeben und hast noch ein bisschen was mitgebracht.
Genau, aber es gibt ja auch immer wieder neue Fonds, die geraced werden. Also EQT ist ja so ein großes Konstrukt, da passieren immer wieder neue Themen und von daher bin ich schon sicher, dass ich wieder beim Fundraising auch dabei sein werde.
Aber jetzt bist du ja sozusagen für einen 600-Millionen-Fonds dann vor allen Dingen verantwortlich?
Genau.
Und aus dem müsste man jetzt, so ist ja in der VC-Szene üblich, oder immer das Ziel so vier oder fünffache machen. Also
genau.
Ihr versucht jetzt aus den 600 Millionen, dann was sind es dann, fast 3 Milliarden zu machen.
Genau.
Okay, das ist dein Job jetzt.
Genau. Ja, du, aber ich meine, das, am Ende des Tages geht es ja darum, eigentlich mache ich ja nichts weiter, als ich vorher auch schon gemacht habe mit Angel Investments. Also es geht darum, dass du versuchst, was mich daran auch total interessiert, das ist wirklich intellektuell ganz, ganz geil, ist anspruchsvoll. Du musst halt, du lernst ganz, ganz viele Gründer kennen. Du musst dich immer wieder auf neue Businessmodelle einlassen. Du musst versuchen, ob du da irgendwie eine These dazu hast. Du musst dir überlegen, okay, woran glaube ich eigentlich? Ne? Genau, was wir auch mit Delivery Hero besprochen haben. Glaubst du, dass es gut wird? Glaubst du, dass es passiert? Glaubst du, dass die Welt sich in die Richtung entwickelt oder eben nicht? Das geht ja wirklich darum, dann tatsächlich zu überlegen, thesengetrieben, okay, welchen Bereich gucke ich mir jetzt an, was finde ich spannend, wo will ich mich reinarbeiten und welche Firmen gibt es in dem Bereich? Dann guckst du dir die Firmen an und guckst, ob du irgendeine Firma dich so begeistert, dass du sagst, okay, da will ich jetzt rein investieren. Aber letztlich, natürlich musst du irgendwie trotzdem deinem Instinkt weiter vertrauen, wie bei den Angel Investments ja auch, und musst überlegen, okay, was sind jetzt eigentlich die Punkte, die mich an der Firma begeistern und warum, glaube ich, schaffen die es, ein Milliardenunternehmen zu werden und die anderen nicht?
Wenn man das so hört, was du alles so machst und auch der Erfolg, den du hattest, dafür bist du eigentlich jetzt, habe ich in der Recherche gemerkt, gar nicht so präsent. Also es gibt so ein paar Artikel über dich, glaube ich, den spannendsten in der Vivo unter der Paywall, irgendwie deine Finca in Mallorca so ungefähr. Damit fängt es zumindest an, dann konnte ich Mörder lesen. Es ist also so, ansonsten, ja klar, dein LinkedIn-Profil und irgendwie so 2-3 Interviews, die du mal gegeben hast zu Zeiten von Lemon Cat. Ansonsten relativ wenig. Warum ist das so? Ich meine, du könntest jetzt ja noch viel mehr auch sagen, als Frau in der Digitalszene gibt es auch nicht so viele, da sicherlich noch eine sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das interessiert dich scheinbar nicht so richtig.
Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich bin eigentlich eher eine private Person grundsätzlich und ich habe immer so ein bisschen meine Part von meinen Values ist eher so, ich wollte immer einfach arbeiten und einen guten Job machen und über mein Ergebnis definieren und nicht, weil ich mich irgendwie auf jede Bühne stelle. Und ich bin tatsächlich, ich bin ja am Ende auch Managerin. Ich bin ja kein Schauspieler oder, weißt du, muss auf irgendwie überall präsent sein und die ganze Zeit Interviews geben. Ich finde es einfach cool, wenn ich mit Gründern arbeiten kann oder wenn ich im Aufsichtsrat dafür sorgen kann, dass sie mehr Frauen ins Management holen und in den als VC sozusagen auch in coole Frauen, Female Founder investieren kann und einfach solche Sachen machen kann. Das gibt mir mehr, als tatsächlich jetzt so für draußen so viel präsent zu sein.
Aber der Impact wäre ja auch groß. Ich meine, du bist ja auch schon eine, sagen wir mal, eine Person, für die sich, glaube ich, viele gerne zum Vorbild nehmen würden, nach dem Motto, krass, was die geschafft hat, irgendwie mit so einem normales Studium, sag ich mal.
Das nehme ich jetzt aber
nicht. Ja, ist ja cool, es ist nicht die WU oder es ist nicht Harvard oder so, ne, wo man immer halt denkt, okay, das haben die schon mit 18 angefangen, da so drauf hinzuarbeiten. Das hast du ja jetzt nur sehr indirekt mit deiner Tätigkeit damals. Und dann als Frau, es gibt auch schon viele Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, dass gerade andere Frauen denken, wow, krass, das ist doch geil, das ist inspirierend, da habe ich auch Bock drauf, so einen Weg zu gehen, auch nur ansatzweise einen Weg zu gehen. Das lässt eigentlich dann liegen.
Ja, aber das ist für mich nicht inspirierend. Weil es ist für mich nicht inspirierend, weil ich meine Story, die ich ja selber gar nicht so...
Also, du redest von Impact.
Ja, das stimmt. Aber für mich ist mehr inspirierend, wenn ich in One-on-One mit Frauen sitzen kann und denen wirklich helfen kann, ihre nächste Runde zu raisen.
Also das schaffst du ja gar nicht. So viele One-on-Ones kannst du gar nicht schaffen. Du könntest ja bei Winston wahrscheinlich...
Doch, ich kann. Du würdest staunen, wie viele One-on-Ones ich schaffen kann. Okay. Wenn mich viel mehr Frauen ansprechen, also die kriege ich immer schon noch unter, und okay, mit denen einen Call zu machen. Und das finde ich halt schön. Ich finde es schöner einfach. Ich finde es schöner, wenn du auch irgendwie Feedback zurückkriegst. Also ich glaube, das ist einfach nicht mein
Ich challenge dich ja ein bisschen.
Ja, challenge mich mal.
Provokant. Weil ich meine, das ist ja wirklich ungewöhnlich, selbst wenn man bei dir Instagram guckt. Hast du erstmal geschlossen, sind irgendwie, glaube ich, dann nur wenige Leute, die dir da folgen und auch nur wenige Beiträge konnte ich sehen. Also erstaunlich eigentlich.
Ja, ja, aber du würdest mir empfehlen, das andersrum zu machen, ja, oder?
Ich wundere mich und ich denke mir so, auch für deinen Job, ja, plus für deinen Impact-Wunsch, ja, wäre das andersrum natürlich naheliegender, sagen wir mal so.
Ja, aber ich glaube, du musst immer gucken, dass du irgendwie noch ehrlich mit dir selber bist und auch guckst, dass du dich wohlfühlst in der Rolle, die du einnimmst. Und ich glaube, eine Sache, die ich immer versucht habe, ist zu gucken, wann ist es für mich ein cooles Setup und für mich so, dass ich den Eindruck habe, ich habe genug Personal Growth, ich habe eine Challenge, ich habe Lust auf das, was ich mache und nur um sozusagen da jetzt rauszugehen und ich meine, mag sein, dass es Impact hat, aber hat es wirklich Impact oder ist es eigentlich nur so ein bisschen dieses, Wissbegierige von anderen zu befriedigen, die dann wissen wollen, okay, welches Auto fährst du eigentlich und wie sieht eigentlich dein Haus aus, wo ich denke, ja, aber das hat ja mit meinem Business nichts zu tun und ich will eher die Leute coachen, okay, wie könnt ihr bessere Firmen aufbauen, wie könnt ihr das wirklich ehrliche Gründer sein, mit Leidenschaft dabei. Ich habe da so auch eine besondere Vorstellung, wie ich auch finde, wie Gründer sein müssen.
Ja, also Das ist wirklich kein Thema, wo ich sehr erfahren bin, aber ich würde schon sagen, oder ich würde wirklich bei dir jetzt glauben, was ich jetzt auch in dem Podcast gelernt habe, das ist fast schade, dass du es liegen lässt. Jetzt nicht für dich, sondern für viele andere, weil du könntest natürlich am Ende trotz vieler One-on-Ones viel mehr Leute erreichen und die dann sagen, okay, krass, was die gemacht hat, das hat eine Vorbildfunktion, das macht, motiviert mich und das, glaube ich, ist in der heutigen Zeit so einfach möglich und das geht dann deutlich über, ich will jetzt mal wissen, welches Auto du fährst, hinaus, wäre mein Gefühl. Also, dass man, es ist ja mal so die These, es gibt halt zu wenig Frauen in der Szene, die anderen Frauen Mut machen und das hilft da jetzt ja nicht, das zu beenden, weil man jetzt, wenn der Kasper dich nicht sozusagen überredet hätte, hätten wir dich ja doch nicht mehr irgendwie auf das Mikro bekommen.
Nein, aber du, ich freue mich, wie gesagt, jetzt ist ja EQT meine neue Challenge und da gerade auch nochmal mehr die Gründer zu unterstützen und vielleicht dann eben auch Vorbild zu sein und auch mein Werdegang, meine Reise ein bisschen zu teilen, ist ja vielleicht dann auch eine Möglichkeit, das sozusagen in der neuen Komposition ein bisschen anders zu machen. Aber ich glaube trotzdem, ich werde wahrscheinlich nicht die absolute Rampensau werden in meinem Leben. Das ist einfach nicht meine Personality, aber gut, ich fühle mich jetzt ein bisschen herausgefordert von dir. Ja.
Jetzt bin ich gespannt, genau. Was okay. Ist in den nächsten Monaten?
Okay.
Ich find das am Ende sympathischer, weil viele sozusagen bei LinkedIn sich so reproduzieren, wenn man so ein bisschen reinsticht, merkt man halt, dass es irgendwie zerplatzt und dass dann halt nicht so viel Substanz da ist. Und von daher finde ich es schon sympathischer, wenn man ab und zu noch Leute trifft, wo man merkt, okay, da ist vielleicht jetzt mehr als die öffentliche Darstellung auf den ersten Blick erwarten lässt.
Ja. Ein Tisch,
das
drei Meinungen.
Ein schöner Abschluss.
Kasper, der alte Empath, ja. Genau. Der Diplomat. Okay. Also, jetzt haben wir, glaube ich, extrem lange über vieles gesprochen. Deine ganze Journey verstanden. Und ich bin auf jeden Fall jetzt nochmal gespannter, wenn ich irgendwo lese, dass EQT oder EQT investiert, dann weiß ich, dass du da in Teilen zumindest als einer von 6 Menschen, also Entscheidungsmenschen, dahinter stehst.
Cool.
Ja, weiterhin ein gutes Händchen, ne?
Dankeschön, cool. Hat Spaß gemacht mit euch.
Und
vielen
deine
Dank.
Instagram-Follower-Verfolgung jetzt auch. Deine LinkedIn-Follower.
Die neuen Instagram-Stories.
Wir müssen mal so eine Wasserstandsmeldung heute machen und dann mal gucken, wo du da ein paar Monate
okay,
bist.
Okay, alles klar.
Danke fürs Rumkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Dorin.
Ciao.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen macht, machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Partner, unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.